Ja, wie immer ein Wort. Amen. Ein Impuls. Heute geht es um das neue Jahr, das jetzt noch vor uns liegt, großenteils. Wir haben 365 Tage und die werden wir alle, hoffentlich alle überleben und die werden wir alle irgendwie gewinnen. Als Sieger durch alle Tage gehen, am Ende als Sieger rauskommen. Das Jahr 2024 ist nicht kartiert, das ist ganz neu. Das kennen wir nicht. Propheten haben einiges vorhergesagt. Ich habe mir einige Propheten angehört jetzt in den letzten Tagen. Was sich so ein bisschen rauskristallisiert, ist Krieg, mehr Blutvergießen dieses Jahr, ein Jahr der Offenbarung, finanziell werden wir im Glauben stehen müssen, etc. Das ist so ein bisschen die grobe Richtung. Das Schöne ist, wir nehmen gewisse Waffen mit in dieses Kriegsjahr. Ja, geistliche Waffen natürlich. Ich bin zwar kein Pazifist mehr, aber ich bin nicht gewalttätig. Wir nehmen geistliche Waffen mit aus dem Jahr 2023 hinüber ins Jahr 2024. Und darum soll es heute gehen. Wir werden das anlehnen an die Geschichte vom Volk Israel, als Moses verstorben war und dann Josua das Volk Israel über den Jordan hineinbringen sollte in das gelobte Land. Und für uns das gelobte Land das Jahr 2024. Amen. Das gelobte Jahr. Ein Jahr, das gelobt wird am Ende des Jahres. Okay, also das Jahr 2024 wird ein gelobtes Jahr. Amen. Für uns wird es nicht schlechter, für uns wird es besser. Das wissen wir. Jesus kommt bald wieder. Wir haben eine gewaltige Hoffnung, wir haben Zukunft und wir können positiv sein. Mir fehlt hier in Ostwestfalen die Positivität. Mir scheint das ja alles so lahm zu sein, immer und immer wieder. Wenn ich aus Afrika komme, das ist so träge, so dröge hier, immer nur und alle sind so am Klagen und alles ist, nein, es ist gut, es wird besser. Halleluja. So, mit dieser Einstellung wollen wir ins nächste Jahr gehen. Das war die Einstellung, die damals der Josua hatte. Die wurden ja, bevor der Israel dann 40 Jahre in der Wüste wandern musste, wurden die ja rausgeschickt als Botschafter oder als Spione und sie mussten dann herausfinden, wie das Land ist. Sie kamen zurück, ihr kennt die Geschichte, Josua und Kaleb hatten einen guten Bericht und die anderen 10 Botschafter hatten einen schlechten Bericht. Und dann musste Israel 40 Jahre in der Wüste wandern und Josua und Kaleb durften eintreten. Aber der Bericht war folgender: Wir haben Riesen gesehen. Die sind riesig und das war ganz spannend. Die Jungs wussten nicht nur, was sie gesehen haben, die wussten sogar, was die Riesen gesehen haben. Die sagten, in ihren Augen waren wir wie Grashüpfer. Die haben das alles ausgemalt, so schrecklich. Ja. Das Jahr 2024 wird auch schreckliche Sachen haben, aber es wird für uns nicht schrecklich. Es kommt auf die Einstellung an. Und Josef sagte, nee, wisst ihr was, die werden wir verspeisen wie Brot. Ja. Die werden wir zum Frühstück verputzen. Die essen wir auf, die ganzen Feinde. Ja, das war seine Haltung. Er hat die gleichen Riesen gesehen, die gleichen Probleme gesehen, die gleichen Herausforderungen. Aber er hat eine andere Herzenseinstellung. Er sagte, diese Riesen werden wir verspeisen wie Brot. Und das muss unsere Einstellung sein für 2024. Probleme werden kommen. Ich glaube, noch größere Probleme als in dem vergangenen Jahr 2023. Aber wir werden sie verspeisen wie Brot. Wir können das. Wir schaffen das, weil Jesus in uns wohnt. Amen. Jetzt hat Josua den Auftrag, das Volk Israel aus der Wüste in das gelobte Land zu bringen. Aus dem Jahr 2023 ins Jahr 2024. Und dazu mussten sie über den Jordan. Und dann gab es eine bestimmte Reihenfolge, wie sie vorgehen sollten. Die Priester sollten vorgehen, sollten das Wasser aufhalten. Und das haben sie ja so gemacht. Das Problem war nur folgendes: Als sie an den Jordan kamen, haben sie festgestellt, der Jordan war überschwemmt. Ja? Haben wir jetzt in den Medien gesehen. Überschwemmung. Und ich glaube, die Jungs, die hatten noch nie einen Fluss aufgehalten. Die alte Generation, zumindest die es damals live erlebt hat, als erwachsene Menschen waren verstorben. Die Kinder, die damals mit durchs Rote Meer gegangen sind, haben es überlebt. Ja. Aber es gab keine Menschen mehr, die wirklich jetzt als Erwachsene erlebt haben, wie man so ein Meer aufhält oder wie Gott das macht. Das war wieder eine neue Herausforderung. Diesmal war es kein Meer, es war der Jordan. Also da brauchst du schon Glauben. Du brauchst Glauben, um über den Jordan zu gehen. Und jetzt kommen sie dahin und stellen fest, der ist auch noch überschwemmt. nicht nur der Glaube für das Durchgehen durch diesen Fluss, trockenen Fußes wohlgemerkt, sondern der Glaube, bei einer Überschwemmung trockenen Fußes durch den Fluss zu gehen. Und dann wagen sich die Priester, die treten dann ein und das Wasser bleibt stehen, heißt es dort in Josua 3, bei Adam. Möge bei Adam alles Wasser stehen bleiben dieses Jahr. Möge den alter Adam hier bleiben oder da geblieben sein in 2023. Möge das ganze Wasser da stehen bleiben, mögest du ohne Adam rüberkommen. So nebenbei. Aber wir predigen ja nicht metaphorisch, wir predigen ja exegetisch. Amen. So, und bevor sie über den Jordan gehen, hat Gott dem Josua eine Verheißung geschenkt. Josua 6, Vers 2. Der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Er sagt: Hey, was euch begegnen wird auf der anderen Seite. Und übrigens, die kamen rüber und die wurden nicht willkommen geheißen, mit Kaffee und Kuchen. Ach, Volk Israel, herzlich willkommen im gelobten Land. Nee, da gab es Jericho. Aber bevor sie Jericho konfrontieren mussten, hat Gott dem Josua eine Verheißung geschenkt und gesagt: Hey Josua, ich gebe Jericho in deine Hand. Ich sage dir, 2024 ist in unseren Händen. Halleluja. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind versetzt mit Christus an himmlische Orte. 2024 gehört mir. Ja, Amen. Es ist mein Jahr. Ja. Ob der Teufel das will oder nicht, ob Feinde aufstehen oder nicht, ob dein Jericho ist oder nicht, 2024 ist in meiner Hand. Das heißt, so viel wie die Autorität über das Jericho in deinem Leben hat Gott dir schon gegeben. Die Autorität über alle Probleme hat Gott dir schon gegeben. Leute, wir überqueren nicht den Jahreswechsel, um zu überlegen, werden wir es dieses Jahr schaffen oder nicht? Werden wir siegreich sein oder nicht? Nein, wir kommen vom Sieg her. Wir haben eine Verheißung, wir haben schon gewonnen, wir haben Christus schon. Und jetzt müssen wir den Sieg wie nennt man das im Deutschen? Enforcing. Also etablieren oder umsetzen, ja. Wir müssen den Sieg, der schon da ist, ja, umsetzen, ja, in Kraft setzen, der ist schon da, der Sieg. Bevor das geschehen ist, hat Gott dem Josua gesagt: Jericho gehört dir. Dem ganzen Volk gesagt: Das ganze Land Kanaan gehört euch. Es war schon überschrieben im Geist. Da war alles schon geklärt im Geist. Jetzt muss es noch eingenommen werden. Und das musst du dir vorhalten. Das Jahr 2024 ist wirklich, ist nicht kartiert. Wir kennen das nicht. Ne? Es ist unerforscht. Aber wir haben diese Zusage, es gehört uns. Weil er gesagt hat: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeitalter. Auch im Jahr 2024 bis zum 31. Dezember ist er bei uns. Und er hat uns gesagt: Wir sind mehr als Sieger. Wir sind Supersieger, Hypersieger sind wir. Ja. Und das heißt, wir gehen hinein, nicht nur um zu siegen und den Sieg auszuleben, umzusetzen, wir gehen hinein als Sieger. Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich irgendwo hineingehe, um zu siegen, weiß ich noch nicht, ob ich gesiegt habe. Aber wenn ich als Sieger hineingehe, steht der Sieg schon fest. Ich bin ein Sieger. Ich bin mehr als ein Sieger, sagt Jesus. Und wir gehen das Jahr hinein als Sieger. Wir haben als Christen ein Monopol auf Sieg. Wir sind Supersieger. Im Griechischen das Wort Hyper. Wir sind mehr als Sieger. Wir sind Hypersieger. Wir sind Supersieger. Das sagt die Bibel. Kaum zu glauben, oder? Also manche Christen denken: Ach du meine Güte. Und Gott sagt: Hey, du bist ein Supersieger. Okay, wir nehmen also in das neue Jahr Waffen mit. Wir sind super Sieger, wir gehen hinein im Siegesbewusstsein. Wir haben den Sieg in uns, wir haben den Sieg gepachtet. Ja? Der Sieg gehört uns, singen wir. Stimmt ja auch, gehört uns. Ja? Jetzt gehen wir hinüber und wir nehmen mächtige Waffen des Lichts mit in das Jahr 2024. Und wir wissen jetzt schon, wir werden siegen. Das war sehr schwach, aber ist okay. Wir werden siegen, also ich werde siegen, Halleluja. So, zuerst sagt Josua: Leute, bevor wir jetzt das Land einnehmen, schicken wir ein paar Spione rüber. Ihr kennt die Geschichte mit Rahab, der Prostituierten. Da kommen die Spione, die kommen rüber und die schauen sich das Land an. Bevor sie gehen, sagt Josua ihnen folgende Worte. Er sagt: Geht hin, seht das Land an. Josua wusste, wovon er sprach. Er war schon mal da gewesen als Kundschafter vor 40 Jahren. ja, 40 Jahre früher. Jetzt sagt er seinen Jungs, jetzt geht ihr rüber und schaut euch das Land an. Aber Folgendes sagt er, geht hin, seht das Land an. Und jetzt sagt er, auch Jericho. Er erwähnt Jericho spezifisch. Er sagt, Jericho müssen wir überwinden, sonst werden wir nicht siegreich sein. Er betont Jericho. Schaut euch das Land an, aber hey Leute, es geht um Jericho. Er wusste, sobald wir rüberkommen, werden wir uns mit Jericho auseinandersetzen müssen. Aber er wusste gleichzeitig, Jericho ist in meiner Hand. Ja? Okay, ihr wisst es vielleicht nicht, aber Jerichos Mauern waren circa 20 Meter breit. Über 20, ja. 20,68 oder sowas. Über 20 Meter breit. Deswegen haben sie ja auf der Mauer Häuser gebaut. Ja? Das war eine Riesenmauer, 20 Meter breit. So, eine Mauer, die bis dahin noch nie gefallen ist. Ja? Die hatten sicherlich ganz, ganz schön heftige Tore. Ja? Und die Leute haben, die wussten, an Jericho brauchen wir uns gar nicht zu wagen, Jericho schaffen wir nicht. Und jetzt kommt ein Völkchen, irgendwo, die 40 Jahre in der Wüste waren, die keine großartige Kriegserfahrung haben, so ein bisschen haben sie schon gehabt. Und jetzt sollen die diese mächtige Festung einnehmen. Jericho. Und Jericho war nicht nur eine Festung aus Stein und Mörtel, Jericho war eine Festung, eine geistliche Festung. Jericho war benannt nach dem Gott Jeri, dem Mondgott Jeri oder Jera. Ja? Deswegen Jericho. Die Stadt war dem Mondgott geweiht. Das heißt, über Jericho geografisch gab es einen Dämon, einen Überdämon, und das war der Dämon, der den Mond vertrat. Ja, das ist ein Monddämon. Okay? Ich denke, die meisten von uns kennen so ein bisschen die geistliche Welt, die ist sehr organisiert. Ja? Gibt es verschiedene Abstufungen. Auch über Minden gibt es einen Geist, über Deutschland gibt es einen Geist, verschiedene Größen etc. Und da gab es einen Geist über Jericho. Das war der Mondgeist, ja? Das ist der Mondgott, den sie angebetet haben. Und sie wussten, dieser Mondgott hat uns bisher beschützt. Der war immer da, und uns konnte man nicht einnehmen, weil wir Jeri dienen, weil wir Jeri gehorchen. Deswegen kann uns keiner einnehmen. Das war deren Mentalität. Und jetzt kommt das Volk Israel unerfahren im Krieg, und die sollen diese mächtige Festung einnehmen. Aber es war nicht nur eine physische Festung, es war eine geistliche Festung, und das ist der Schlüssel gewesen. Der Geist ist der dem seelischen und dem irdischen, dem physischen Level übergeordnet. Der geistliche Level. Wenn du im Geist siegst, wirst du auch physisch siegen können. Übrigens, das ist auch interessant, ja, ist zwar dualistisch, aber ich glaube, das ist biblisch, ist es so, dass die Sachen, die wir erleben jetzt in der physischen Welt, die ganzen Kriege, die jetzt geschehen, ja, sind eine Ausfleischung, eine Manifestation der geistlichen Kriege, die schon ausgefochten, ausgetragen wurden oder gerade jetzt geschehen. Deswegen, wenn Propheten sagen, das Jahr 2024 wird ein Jahr des Krieges und des Blutvergießens, heißt das nicht nur, dass wir physisch kämpfen werden oder Kämpfe erleben werden, das heißt auch, geistliche Kämpfe werden geschehen. Ja? Das Schöne war, Israel bekam von Gott eine geistliche Strategie, und Gott zeigte ihnen, wie sie Jericho einnehmen konnten. Und diese Strategie wollen wir jetzt mitnehmen ins Jahr 2024. Geistliche Waffen, die wir mitnehmen können. Hinter diesen dicken Mauern von Jericho, das ist spannend, da waren eingeschüchterte Feinde. Und oft schauen wir auf Dinge, auf Probleme, auf Situationen, wir machen uns Sorgen, machen uns wirklich einen Kopf. Und Gott sagt, Jungs, ihr habt doch schon gewonnen, Leute. Ihr seid schon Sieger. Ihr seid nicht die Verlierer, ihr seid Sieger. Die dämonischen Mächte haben Angst vor euch. Ich weiß nicht, warum manche Christen Angst haben vor Dämonen. Die haben Angst vor uns. Ja. Und dann sind die beiden Spione bei Rahab und sprechen mit ihr. Und dann plaudert die Rahab aus dem Nähkästchen und sagt, und seitdem wir das gehört haben, dass die eben den König Sihon und Og fertig gemacht haben, und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, sagt sie. Und es war keiner mehr für euch zu atmen. Das war der Zustand der Feinde in Jericho, versteckt in der dicken Mauern. Die wollten nicht mehr atmen. Israel kommt. So, ne? Unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr für euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, jetzt kommt's. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel? Ja, wir haben ja auch einen Gott, der im Himmel ist, der Mondgott, Jeri. Ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden? Euer Gott kann beides. Das ist ein anderer Gott. Ja? Bisher haben wir uns auf den Mondgott verlassen, aber euer Gott kann im Himmel und auf Erden. Wir haben es begriffen, das ist eine größere Macht. Und die haben Angst gehabt. Und Leute, das ist ein Bild für uns. Du kommst hinein in 2024. Ja, es wird Probleme geben, Schwierigkeiten geben. Wir werden dämonischen Mächten begegnen. Wir werden realen Problemen begegnen. Aber der Feind hat Angst vor dir, wenn du geisterfüllt bist. Weil der, der in dir wohnt, größer ist als der, der in der Welt ist. Ich meine, vor dir hat er keine Angst, aber vor dem, der in dir wohnt. Jesus, ja, in dir. Amen. Deswegen ohne Angst vorwärts gehen. Dann heißt es hier, der Herr hat uns das ganze Land in unsere Hände gegeben und da sind doch alle Bewohner des Landes vor uns feige geworden, sagten die Spione. Er sagt, hey, wir haben es gesehen, das Land gehört uns schon uns, die konnten das spüren, ja, das ist unser Land. Und die Bewohner, die Feinde sind feige geworden. Leute, alle Probleme dieses Jahr sind Feiglinge. Alle dämonischen Mächte, die dir begegnen werden, sind Feiglinge. Sag ich, Probleme sind unreal, nein, die sind real, die wird es geben, wir werden Schwierigkeiten haben, wie jedes Jahr, vielleicht noch mehr dieses Jahr, wahrscheinlich sogar mehr dieses Jahr. Aber die ganzen Feinde sind Feiglinge, die haben Angst vor uns, deswegen machen die uns Probleme. Die wissen, es kommt ein neues Reich, die wissen bereits, es kommen Kinder des Lichts, die wissen, dass wir im Anmarsch sind, deswegen haben sie Angst. Amen. Und in diesem Siegesbewusstsein müssen wir dieses Jahr in Angriff nehmen. Wir gehen rein mit dem Siegesbewusstsein und wir nehmen mit mächtige Waffen des Lichts. Paulus schreibt davon, es ist spannend, weil Paulus das gleiche Wort gebraucht, zwar im Griechischen, aber das gleiche Wort gebraucht, er spricht von Festungen. Unser Problem heute ist oft hier, zwischen diesen zwei Ohren, was sich hier abspielt, in den Gedanken. Das sind oft die größten Probleme. Und wer deine Gedanken manipuliert, kann dich manipulieren. Und wenn wir glauben, dass wir nichts sind und nur eine Subkultur sind in der Gesellschaft, so eine christliche, radikale, pfingsterische Subkultur und wir haben nichts zu melden, wenn du das glaubst, dann irrst du dich, dann täuschst du dich, dann hast du schon verloren. Weil deine Gedanken dich manipulieren. Du wurdest manipuliert, jetzt manipulieren deine Gedanken dich. Nein, wir sind eingesetzt mit Christus zu Rechten des Vaters. Wir haben königliche Autorität, wir haben Salbung, wir haben Vollmacht, wir sind die zukünftigen Herrscher dieser Welt. Das ist biblisch. Wir werden mit ihm regieren. Leute, da werden unsere ganzen Politiker ganz blass dastehen. Wir werden übernehmen. Wir sind die Zukunft der Welt. Hey! Und 2024 ist ein Stück weit in diese Richtung. Ja? Natürlich gibt es Schwierigkeiten und Verfolgung und alles Mögliche, aber wir sind dabei zu gewinnen, ob es der Teufel will oder nicht. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Wir haben schon gewonnen. Wir werden weiter gewinnen. So, Paulus sagt in 2. Korinther 10, ich lese mal nur von Vers 3. Denn obwohl wir im Fleisch leben, also fleischlich, körperlich, physisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienst Gottes. Wow. Göttliche Waffen. Mächtig im Dienst Gottes, Festungen zu zerstören, Jerichos zu zerstören. Und jetzt definiert Paulus, was er mit Festungen meint. Vers 5. Wir zerstören damit Gedanken, hier zwischen diesen zwei Ohren, Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Wow. Paulus sagt, wir haben mächtige Waffen des Lichts und damit können wir zuallererst die Festungen in unserem Denken festnehmen, überwinden. Wenn du das geschafft hast, wenn wir es fertig bringen, wenn ich es fertig bringe, wirklich göttlich zu denken, biblisch zu denken, werde ich keine Probleme haben dieses Jahr. Übrigens spricht die Bibel auch von dem Glauben Gottes. Ich habe da mal drüber gepredigt vor Jahren. Der Glaube Gottes im Genitiv. Wessen Glaube? Der Glaube Gottes. Wir sollen den Glauben Gottes haben. Wir sollen so glauben, wie Gott glaubt. Sehr interessant. Du kannst dir die Predigt anhören. Genau. Es funktioniert wirklich. Ja? Den Glauben Gottes. Das heißt, wir müssen umdenken. Ein anderes Beispiel. Du liest die Evangelien. Jedes Jahr, ich versuche jedes Jahr einmal durch die Bibel zu lesen. Mindestens. Versuche ich. Klappt auch meistens. Die Evangelien, wenn du die Evangelien liest, wie liest du sie? Da ist Jesus und da ist der blinde Bartimäus. Wo siehst du dich in der Geschichte? Ach ja, Jesus ist da und ich bin der blinde Bartimäus. Nein. Nach der Auferstehung Jesu, nach dem neuen Bund, musst du dich sehen wie Jesus. Weil du berufen bist zu heilen, weil du berufen bist, Werke zu tun, die Jesus tat und größere Werke. Deswegen haben die Jünger ja nachher geheilt wie Jesus. Deswegen wurden sie ja die kleinen Christen, die Christusse genannt, weil sie auftraten wie Jesus. Dann sagt man, das ist doch, die sehen aus wie Christ, die sehen aus wie Christus, wie der Gesalbte. Das müssen kleine Christusse sein. Da haben sie einen Spitznamen belegt, die Christen in Antioch. Früher hießen sie die Nachfolger des Weges. Aber weil sie so auftraten wie Christus, mit der gleichen Autorität und weil die gleichen Wunder bei ihnen geschahen, weil man dachte, der ist ja wie ein kleiner Christus, bei Joel trifft das zu, wie Christus, ich meine vom Aussehen, ja, im Bart, genau. Dann, er ist wie Christus. Dann wurde er, ach, er ist ein Christ, ein kleiner Christus. So, aber ich will, dass wir umdenken. Wenn du die Geschichte liest von Bartimäus, dann sieh dich in Christus. Und du bist in Christus und er ist in dir. Amen. Wir müssen neu denken. Wenn wir umdenken, dann gehen wir mit neuen Gedanken ins neue Jahr. Die Wiedergeburt geschieht sofort. Der Geist ist eins mit dem Geist Christi. Das geschieht sofort. Aber das Denken muss umgewandelt werden. Das ist ein Prozess. Deswegen sagt Paulus im Römer 12, dass unsere Gedanken umgewandelt werden müssen. Unsere Gesinnung muss sich verändern. Das ist ein Prozess. Und ich wünschte mir, dass unsere Gesinnung sich ändern würde und wir in diesem neuen Jahr neu denken könnten. Und zwar als Sieger denken würden. Ich bin ein super Sieger. Darfst du so ganz leise vor dich her sagen, ich bin ein super Sieger. Ich bin ein super Sieger. Also ich bin ein super Sieger. Nicht, weil ich so toll bin, nein, weil Jesus das sagt. Er sagt, ihr seid mehr als Überwinder, ihr seid mehr als Supersieger. Wow. Er setzt noch einen drauf. Ihr seid nicht nur Überwinder, ihr seid mehr als Überwinder. Wow. Und das ist die Einstellung, mit der wir Christen ins neue Jahr gehen müssen. Und nicht, ach, ich armer Wurm, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin nur ein Sünder. Du bist kein Sünder mehr. Du sündigst manchmal noch, aber du bist kein Sünder mehr. Du bist ein Gerechter, ein Geheiligter, ein Botschafter Christi. Die Gerechtigkeit Gottes, sagt Jesus. Und wenn du das verleugnest, ja, dann machst du das Evangelium klein und wertlos. Nein, ich bin kein Sünder mehr. Ich sündige manchmal, es tut mir auch leid, aber meine Identität ist, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin übrigens auch ein Sohn Gottes. Nicht der Sohn Gottes, aber ein Sohn Gottes. Ist biblisch. Ja? Wir müssen umdenken und als Sieger hineingehen in dieses Jahr. Wir sind ja schon im Jahr. Ne? Hoffentlich nicht hineingestolpert. Irgendwie. Oh, 2024, hier komme ich. Ja? Nein, fokussiert und ich weiß, was ich will. Ich weiß, ich werde siegen. Und es gibt keine Chance zu verlieren. Es ist eine Einbahnstraße und am Ende steht Sieg. Dieses Jahr wird eingenommen und wir haben 365 Tage, um das Jahr einzunehmen. Dieses Jahr, ja, ist ein Schaltjahr, ne? 366, danke. Amen. Die Festungen, um die es geht, die Festungen in deinem Leben, das können verschiedene Sachen sein. Die Denkweisen, alte Angewohnheiten, ne? Alte Denkmuster, vielleicht Selbstverdammnis, in der du immer und immer wieder bist. Ne? Das Gefangensein der Vergangenheit, Ängstlichkeit, Sorgen, alle Menschenfurcht, alles Mögliche. Und du musst diese Sachen überwinden. Wenn du Jericho nicht in den Griff kriegst, wirst du das verheißene Land nicht genießen können. Jericho war gleich da. Sobald sie über den Jordan kam, stand Jericho sofort da. Kein Jericho, kein Kanaan. Wenn du Jericho nicht überwindest, wird es kein Kanaan geben. Deswegen, Jericho muss überwunden werden. Und wir haben den Sieg auf unserer Seite. Wir werden gleich darauf eingehen, wie man das macht. Aber ganz kurz zum Jericho in deinem Leben. So, also ein Jericho ist wie eine Botschaft. Ja, eine Botschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Einige wissen es vielleicht. Eine Botschaft im fremden Land ist ein kleines Stück des Landes in dem fremden Land. So ist zum Beispiel die Botschaft der USA, ja, in Berlin ein kleines Stück USA in Deutschland. Das heißt, sobald ich an der Botschaft klingeln und die Tür oder das Tor aufmachen und ich dann eintrete auf das Grundstück der Botschaft der USA, bin ich nicht mehr in Deutschland. Ich bin in den Vereinigten Staaten. Und wenn ich da irgendetwas falsch mache, irgendein Gesetz breche, werde ich gerichtet nicht nach deutschem Gesetz, sondern nach dem Gesetz der USA. Weil ich in der USA bin. Das ist ein kleines Land der USA. In Deutschland. Das gilt für jedes andere Land. Das heißt, auf dem Gelände der Botschaft gilt das Recht des Landes, der Botschaft. Okay. Und genauso ist das mit diesen Festungen in deinem Leben. Du hast irgendwo eine Tür offen, du hast irgendwo eine Gewohnheit, eine falsche Denkweise, irgendetwas. Und das gibt dem Teufel recht, dahin zu kommen und sagt, hey, hier bin ich zu Hause. Er klingelt nicht mal, das ist sein Zuhause, das ist sein Territorium. Deswegen sagt Paulus, gebt dem Teufel keinen Raum. Der schreibt zu Christen. Er sagt zu Christen, gebt dem Teufel keinen Raum. Das heißt, du kannst dem Teufel Raum geben in deiner Seele und deinem Körper. Der Geist ist versiegelt, das ist dicht. Ja, aber die Seele, meine Güte, das haben wir schon Dämonen ausgetrieben aus Christen. Die Seele ist noch offen. Der Körper ist noch offen, der Geist ist dicht. Ja, wenn du wiedergeboren bist, kommt kein Dämon in deinen Geist. Der ist zu. Der ist versiegelt, der ist eins mit dem Heiligen Geist. Aber die Seele, oh ja. Und der Körper, oh ja. So, der Geist ist nicht, aber der Teufel kann Botschaften bauen, Festungen bauen in deinem Denken, in deiner Seele. Und wenn du das nicht überwindest, wirst du nicht siegreich sein. Zuallererst muss Jericho fallen. So, und Gott gab dem Josua eine göttliche Strategie. Zuallererst haben wir gehört, sagt er, hey, das Land gehört dir. Grundlage, Wort Gottes, hey, das Land gehört dir. 2024 gehört uns. Fertig. Ist uns, gehört uns. Mein Land gehört mir. Mein Gott hat die Welt geschaffen, mein Gott hat Raum geschaffen, mein Gott hat Zeit geschaffen und das Jahr 2024 gehört meinem Gott, ich bin sein Kind, 2024 gehört mir. Fertig. Amen. Ja. 2024 ist mein Jahr. Ist mein gelobtes Jahr, mein gelobtes Land, mein gelobtes Jahr. 2024 gehört mir. So, ich bin zu Hause, das gehört mir, das Jahr. Deswegen ohne Furcht. Okay, dann gibt Gott dem Josua diese Strategie. Jetzt können wir gemeinsam mal lesen, ihr kennt das wahrscheinlich alle. Josua Kapitel 6 von Vers 3. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herumgehen, einmal und tu so 6 Tage lang. Also 6-mal einmal die Stadt umkreisen. Und lass 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Lade her und am 7. Tag zieht 7-mal um die Stadt und lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man die Posaunen bläst und es lange tönt, so soll das ganze Kriegsvolk ein großes Kriegsgeschrei erheben, wenn ihr den Schall der Posaune hört. Dann wird die Stadtmauer einfallen und das Kriegsvolk soll hinaufsteigen, ein jeder stracks vor sich hin. Also ganz klare Strategie, geht um die Stadt herum. Da gab es eine bestimmte Ordnung, die Kriegsleute, die Bundeslade, 7 Priester mit 7 Posaunen, jeden Tag einmal um Jericho herum und am 7. Tag 7-mal dann in die Posaunen stoßen, ein langer Ton, anderer Ton als an den 6 Tagen davor und dann sollen die Kriegsleute alle schreien und dann sagt Gott, die Mauer fallen. Das war der Plan. Das heißt, Josua musste nur sicherstellen, dass er den Plan so ausführt, wie Gott ihn gezeigt hat. Paulus sagt, wir sollen in den für uns vorbereiteten Werken wandeln. Gott hat einen Plan für uns und du musst dieses Jahr genau das tun, was Gott möchte, dann wirst du siegreich am Ende rauskommen. So, Strategie Nummer 1. Er sagt, ihr müsst die Bundeslade 7-mal um Jericho tragen, am 7. Tag auch nochmal 7-mal. 6-mal einmal und dann am 7. Tag 7-mal. Die Bundeslade um Jericho tragen. So, die Bundeslade repräsentiert die Gegenwart Gottes. Stell dir mal vor, da oben stehen die ganzen Soldaten, das waren ja eigentlich, das haben wir vorhin gelesen, das waren so mutige, das waren gefährliche Soldaten, Jericho, ne? Die standen oben auf der Mauer, auf dieser dicken Mauer standen die oben und unten marschiert dieses Völkchen, die Kriegsleute, mit so einer komischen Kiste, die aus Gold ist und die sagen nichts. Gott hat ihnen verboten, sie durften kein Wort sagen, nicht mal ein einziges Wort durften sie sagen. Die mussten 7 Tage lang den Mund halten und durften nur die Posaunen blasen. Was für ein komischer Anblick, da stehen die Soldaten, die sind bereit, denken, ey, was machen die da unten? Die haben so eine komische Goldkiste, die tragen die um ganz Jericho herum und die sagen nichts. Die sagen nichts. Das war Gottes Strategie. Gott sagte, ihr müsst die Gegenwart Gottes gegen den Feind bringen. Ihr müsst die Gegenwart Gottes gegen eure Probleme bringen. Nicht argumentieren, nicht streiten, nicht üble Nachrede betreiben. Weißt du, was der mir gesagt hat? Weißt du, was der mir angetan hat? Weißt du, was? Nein, lass die Gegenwart Gottes für dich sprechen. Deine Probleme, deine Gedanken, deine Schwierigkeiten, bring diese Sachen in die Gegenwart Gottes. Umzingle dein Problem mit der Gegenwart Gottes, mit der Herrlichkeit Gottes. Lass die Herrlichkeit Gottes wirken. Amen. ist viel besser als deine Streiterei. Und Gott sagt im Neuen Testament, und das ist kaum zu glauben, Gott sagt im Neuen Testament, gebt Raum der Rache Gottes. Er sagt, rächt euch selbst, gebt Raum dem Zorn Gottes. Boah. Das heißt, wir Christen sind nicht so nur super pazifistisch, wir lagen und lassen uns dann auf die linke und die rechte Wange schlagen und tun nichts. Nein, nein, nein. Wir segnen die uns fluchen. Natürlich, wir segnen sie. Weil die Leute, die den Segen abkriegen, den mehr brauchen als wir. Weil unser Papa im Himmel sagt, ich werde eine Rache üben, nicht ihr. Das ist das Bild. Wir haben ein völlig falsches Bild vom Christsein. Als ob wir armen Opfer, wir haben einen schlechten Papa im Himmel, der kümmert sich gar nicht um uns. Ne? Und wir müssen das alles hier irgendwie aushalten. Nein, 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 nein. Papa sagt, ich bin Papa. Schaff mir Raum für meinen Zorn. Hör auf zu zürnen. Lass mich Rache üben, sagt Gott. Im Neuen Testament. Das heißt, wenn man übel nachredet, wenn man dich angreift, dann bring die Herrlichkeit Gottes. Hatten jetzt unlängst vor einer Woche eine ganz üble Sache gehabt, das war jetzt online gewesen, im Schreiben. Da wurde ich verflucht, wirklich verflucht. Vor einem Menschen, der mich nicht kennt, nicht mal persönlich kennt, ich kannte ihn auch nicht. Aber zigmal, ich habe immer bedankt, vielen Dank, es kommt noch mehr Segen. Der hat mich zigmal wirklich böse Sachen geschrieben, ausgeschrieben gegen mich und wirklich negative, wirklich abgrundtiefe, schlechte Sachen. Nicht nur Schimpfwörter, wirklich böse Sachen. Ne? Aber ich habe immer geschrieben, ja danke, ich bekomme noch mehr Segen. Ich habe mich nicht aufgeregt, ich konnte auch schmunzeln, aber wisst ihr, ich habe dem Zorn Gottes Raum gegeben. Du wirst mir den Tag nicht verderben. Ich danke dir, dass du mich verfluchst, ne? Weil das für mich zum Segen wird. Als David, ne, als David fliehen musste, und dann kennt ihr die Geschichte, wo der eine ihn dann beworfen hat mit Dreck, ne? Sagt er, hey, lass ihn fluchen. Lass sie fluchen. Gib Gott Raum. Gott wird Dinge richten. Und er wird sie zurechtrücken. Du kommst in die Herrlichkeit Gottes. Du bringst dein Problem in die Herrlichkeit Gottes. Sag Gott, ich will nicht, ich weiß nicht, ich kann nicht. Du kannst. Dann kannst du mit Freude wieder rausgehen. Gott, du wirst richten. Ich will, dass wir wegkommen von diesem Opferdenken. Wir Christen als Opfer. Nein, wir sind keine Opfer. Es ist Stärke, ja, die Wange hinzuhalten. Es ist Stärke. Weil ich weiß, mein Papa wird sich um dich kümmern. Ich werde dich segnen. Du brauchst einen Segen mehr als ich. Ich segne dich. Ich möchte nicht in deine Haut stecken. Wenn du mich antastest, möchte ich nicht in deine Haut stecken. Deswegen segne ich dich. Du brauchst einen Segen mehr als ich. Das ist das Bild hier. Und nicht, ach, ich armes Opfer, hau drauf. Nein, 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 nee. Ich weiß, was kommen wird. Ich weiß, dass mein Papa sich revanchieren wird. Ja? Oder meinen wir, dass unser Vater schlechter ist als der irdische Vater? Wenn jemand mein Kind schlägt, hey, ja? Da passiert was in mir. Das kannst du nicht, du kannst meinen Sohn nicht schlagen. Hallo? Unser Papa noch viel mehr. Das haben wir oft, ja, haben wir auch erlebt im praktischen Leben. Also bring deine Probleme in die Gegenwart Gottes. Sie haben das Problem umzingelt. 6 Tage lang, am 7. Tag nochmal, 7-mal mit der Gegenwart Gottes. In der Bundeslade waren ja mehrere Sachen. Ich möchte nur auf eine eingehen. In der Bundeslade war das Wort Gottes. Und zwar die Gesetzestafeln und das Buch des Gesetzes. Die waren beide in der Bundeslade, okay? Das heißt, die haben das Wort Gottes, die haben die Wahrheit gegen die Lügen des Dämons Jeri gebracht. Das müssen wir lernen. Wenn wir manipuliert werden von außen, ja, durch diverse Sachen, Paulus spricht von feurigen Pfeilen, die abgeschossen werden, eine spannende Sache. Und um denen zu widerstehen, müssen wir die Wahrheit kennen. Wir müssen voll des Wortes sein. Wir müssen Männer und Frauen des Wortes Gottes sein. Wir müssen sofort erkennen, das ist eine Lüge. Da kommt der Teufel mit irgendwelchen komischen Sachen. Nein, das ist eine Lüge. Ich weiß, das ist eine Lüge. Warum? Ich habe einen Maßstab in mir. Ich bin voll des Wortes. Haben wir Zeit? Ich entführe euch ganz kurz in ein anderes Thema, ganz kurz. Sehr spannend. Wo Paulus sagt, wir sollen den Schild des Glaubens erheben gegen die feurigen Pfeile des Bösen. Das Bild ist phänomenal. Und zwar gab es einen Schreiber, einen Geschichtsschreiber, einen Schreiber aus der damaligen Zeit. Er beschreibt diese feurigen Pfeile. Die sahen so harmlos aus, es waren lange, schlanke Pfeile, die sahen harmlos aus, sie sahen aus wie normale Pfeile. So, aber er sagt, die waren gefüllt mit brennbarer Flüssigkeit. Und die wurden abgeschossen und beim Aufprall explodierten die und fingen Feuer an. Das gab es damals schon, okay? Und dann waren die Soldaten, deswegen sagt Paulus, hey, ihr müsst, wenn die feurigen, er spricht von den feurigen Pfeilen, das waren die feurigen Pfeile. nicht nur, es waren feurige Pfeile, die haben dann Feuer angezündet. So, er sagt, ihr müsst den Schild hochheben. Nehmt den Schild des Glaubens. So, der Schild des Glaubens, oder der Schild damals, so ein Stück 1,50 Meter mal 75 ungefähr, so ein Ding, bezogen mit Leder oder mit Metall, waren Holzschilder. Okay? Es waren Holzschilder. So, jetzt wussten die Jungs werden wieder böse, feurige Pfeile auf uns schießen. Was machen wir? Wir bereiten uns vor. Wir legen die Schilde ins Wasser. So. Und dann haben die Schilde, die waren durch schwer, hochgehalten. Und dann kam so ein feuriger Pfeil, der wurde ausgelöscht. Weil das Schild vom Wasser durchdrängt war. Und Petrus spricht vom Wasserbad des Wortes. Haha. Wir müssen durchdrungen sein vom Wort Gottes. Wir müssen es lesen, müssen es denken, meditieren, auswendig lernen, es hören, voll des Wortes. Dann kommen die feurigen Pfeile und der Teufel versucht uns zu manipulieren. Ja? Aber nein, wir wissen, wir kennen den Marsch. Und sagen, hey, Lüge, Lüge, nein, falsch, nicht von dir. Aber wenn wir unbewandert sind und wir das Wort nicht kennen, kommen diese feurigen Pfeile, die sehen so harmlos aus, die explodieren. Und die fangen Feuer an, dein Gedanke, dein Leben kann kaputt gehen daran. Menschen werden depressiv. Warum? Sie haben diesen feurigen Pfeil nicht ausgelöscht, nicht rechtzeitig ausgelöscht. Und so haben die Soldaten, die Priester, das Volk Israel, haben das Wort Gottes, die Wahrheit gegengehalten gegen die Lügen des Dämon Jiri. Ja, 7 Tage lang. Dann ein weiteres Detail auf der Bundeslade, wir wissen, die war mit Gold überzogen, aber auf der Oberfläche der Bundeslade, weil etwas ganz Bestimmtes. Über? Die Cherubim, mehr genau, aber ich meine jetzt auf der Oberfläche, wirklich auf dem Surface, auf der Oberfläche. Und zwar war da Blut drauf. Da war Blut drauf. Die haben nämlich beim Yom Kippur, einmal im Jahr, gab es den Yom Kippur, den großen Versöhnungstag, da wurden praktisch alle Sünden, die noch nicht bereinigt waren, wurden einmal aufgeräumt. Der Yom Kippur war gut für ein Jahr. Ja, und alle ungesühnten Sünden des vergangenen Jahres vor dem Yom Kippur wurden da einmal aufgehört. Da wurde rein Tisch gemacht. Das war der Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Gott versöhnt sich mit den Menschen. Die Sünden sind aufgeräumt. Und dann ging der hohe Priester ins Allerheiligste und sprengte Blut auf den Gnadenthron zwischen den Cherubim auf die Oberfläche dieser Bundeslade. Da war das Blut drauf, das sprach, eure Sünden sind vergeben. Und die haben diesen geistlichen Kampf geführt, nicht in ihrer eigenen Gerechtigkeit, sie haben diesen geistlichen Kampf geführt im Bewusstsein, unsere Sünden sind uns vergeben worden. Amen. Und wisst ihr, wir haben ein besseres Blut als das Blut der Lämmer und Schafe und Kälber. Wir haben ein besseres Blut als das Blut des Abel, des gerechten Abel. Wir haben das Blut Jesu, das immer wieder schreit, gerecht. Gerecht, aber ich bin gar nicht gerecht. Doch, du bist, nein, doch, du bist gerecht. Das Blut schreit, gerecht. Gerecht, gerecht, bezahlt, frei von Sünde. Wow. Manchmal kommen Gedanken in dein Denken, nein, ich bin nicht gerecht. Doch, du bist gerecht. Aber ich habe etwas falsch gemacht. Hast du, du hast gesündigt, aber du bist gerecht. Durch das Blut, ja, da ist Vergebung. Und da wird Jesus groß. Alle, die Gnade verstanden haben, machen Jesus groß. Und alle, die noch selbstgerecht sind und irgendwie noch was beitragen wollen zur Gerechtigkeit, die machen Jesus klein. Als ob seine Gnade nicht genug ist. Und wenn du Jesus lieb hast und seine Gnade verstanden hast, dann willst du gar nicht sündigen. Das passiert mal, aber ich bin kein Sünder. Ich bin gerecht. Und wenn ich gesündigt habe, komme ich wieder zu sagen, Jesus, es tut mir leid, aber danke, dass ich gerecht bin. Du hast schon bezahlt. Ha. Amen. Das heißt, die haben die Gegenwart Gottes gegen Jericho angewendet. Die haben das Wort Gottes gegen Jericho angewendet und sie waren geschützt durch das Blut der Vergebung. Und diese drei Waffen kannst du mitnehmen das Jahr 2024. Amen. Bring die Gegenwart Gottes gegen deine Probleme. Und das kannst du anwenden auf deine Familie, dein persönliches Leben, dein inneres Leben, dein seelisches Leben. Das kannst du anwenden auf dein Berufsleben, auf die Gemeinde, auf die ganze Region. Wir müssen die Herrlichkeit Gottes wieder hineinbringen. Unsere schiere Gegenwart macht einen Unterschied. Wenn ich durch die Stadt gehen nicht nur wir durch die Stadt, wir gehen mit der Herrlichkeit Gottes durch die Stadt. Und ich stelle mir so vor, die gehen 7 Tage lang herum um Jericho und dann die Gegenwart Gottes kommt und der Hauptdämon Jiri und die ganzen Unterdämonen, die springen links und rechts aus der Stadt. Wah, die kommen schon wieder. Wah, ne? Die wussten ja, was abgeht, geistlich. Ja? Da kam die Gegenwart Gottes und die Dämonen sind rein links und rechts gesprungen. Sieben Tage immer, die kommen schon wieder. Die schon wieder sind sie da. Ne? Immer wieder raus, 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 raus. Und wenn du irgendwo lang gehst, dann bist du nicht alleine da. Du bist mit der Gegenwart Gottes da. Und manche Menschen werden das sehen. Manche sehen das an dir. Du bist ein Mann Gottes, ja sicher, bin ich. Bin ich. Ja, habe ich gesehen, hast du richtig gesehen, bin ich. Menschen, die ich gar nicht kenne. Oder wo plötzlich jemand hinterherläuft und dämonische Sachen auf Spielen minden. Der dich verfolgt, minden. Weil er weiß, da ist was, ne? Naja, macht er nur bei dir, weil er weiß, bei dir ist was. Die geistliche Welt nimmt das wahr, deswegen sei dir dessen bewusst. Du bist siegesbewusst, du gehst hinein und du bringst die Herrlichkeit Gottes mit. Gegen die Feinde. Wir sprechen nicht von Menschen, wir sprechen von dämonischen Mächten, von Problemen. Das sind die Feinde. Amen. So, die können zwar Menschen gebrauchen, aber das sind unsere Feinde. Das zweite war das Wort Gottes, sei voll des Wortes. Das dritte war das Blut Jesu, dass das besser ist als das Blut des gerechten Abel. Amen. Und die sind sieben Tage lang um Jericho herummarschiert und sie mussten die Trompeten blasen. Die sollten kein Wort sagen, kein einziges Wort. Die sollten nicht mit dem Feind in den Dialog treten. Evangelium hat nichts mit Dialog zu tun. Hat auch nichts mit einem Dialog der Religionen zu tun. Hat auch nichts, und jetzt mag ich jemand auf den Schlips treten, hoffentlich tut's weh, hat auch nichts zu tun mit der Ökumene. Zero. Nein, hat nichts damit zu tun. Gar nichts. Halleluja. Eine Ökumene im griechischen Sinne des Wortes kann es nur geben unter Menschen, die den Heiligen Geist haben. Nicht unter Kirchenorganisationen, die oft heretische Lehren vertreten. Einheit ist im Geist, nicht in Organisation. Und ich werde da jetzt nicht lang gehen. Ich habe da eine ganze Rede, die ich jetzt schwingen könnte. Will ich nicht. Da gehe ich jetzt nicht hin. Amen. Die Tür machen wir jetzt zu. Das ist ein Thema für ein anderes Mal. Amen. Nicht alles, was nach Einheit klingt und wie Einheit aussieht, ist Einheit und ist biblische Einheit. Und wer Einheit möchte, muss wissen, wie die Gegenseite oder die andere Seite, nicht mal die Gegenseite, die andere Seite denkt und was sie lehrt. Und ich habe den Eindruck, ich habe das Bewusstsein, dass viele unserer Geschwister theologisch völlig jungfräulich sind, unbewandert sind und sich in eine falsche Einheit stürzen, ohne zu wissen, was sie da tun. So viel sage ich heute noch. Fertig. Okay, so, Gegenwart Gottes, Wort Gottes, Blut Jesu. Das sind die Waffen, die wir mitnehmen ins Jahr 2024. Und dann das Blasen der Trompeten. Interessant, es hieß, es sollten sieben Propheten sein, nicht sechs oder acht, es sollten sieben sein. Und sieben im Denken einer jüdischen Person ist nicht 6+1, ist nicht 8 minus 1 oder 10 minus 3. Sieben ist immer 3+4. Ja? So hat man gedacht, 3+4, übrigens spannend, wer Lust hat, sich da mal reinzuarbeiten, die Bücher, die Schriftrollen der Propheten, die wurden geschrieben, das waren so ganze Kolumnen, so Spalten, Buchstabe an Buchstabe, damals ohne Vokale, und die Kenner des Wortes konnten an der Aufteilung der Schriftrolle schon sehen, um was es ging in der Schriftrolle. Die Aufteilung an sich war schon genug, um das Thema zu verraten. Aber es ist ein anderes Thema. Aber es geht mir darum, 7 war 3+4. Und es waren Priester. Die Nummer 7 passt sehr gut zu Priestern. 3 steht für Gott, 4 steht für Menschen. So. Und ein Priester vertritt Menschen vor Gott und Gott vor den Menschen. Es ist Bindeglied, der Priester damals. Jetzt sind wir Priester übrigens. Lass dir bitte von keinem sagen, dass es heute noch Priester gibt, die übergeordnet sind. Du bist der Priester. Wir sind alle Priester. Wir sind die königliche Priesterschaft. Es gibt keine übergeordnete Hierarchie von Priestern, die uns helfen muss, in Kontakt zu kommen mit Jesus. Und dann nochmal über Maria mit Jesus. Nein, wir sind die Priester, wir haben direkten Kontakt zu Jesus. Okay? Nur nebenbei. Aber damals waren es 7 Priester. So, und die sollten 7 Trompeten blasen. Wofür steht das? Das steht für Gebet. Ist interessant, es gibt eine Bibelstelle, vielleicht finde ich sie gleich. Im 5. Buch Mose, glaube ich, war es gewesen, eine Bibelstelle, die davon spricht, wann die Trompeten geblasen werden sollen. Wenn ich die Seite hier finde, dann lese ich das gerne vor. Genau die Seite fehlt mir jetzt nämlich. Nee, jetzt ist sie hier auch nicht. Mal gucken, wo die Seite hin ist. Ich glaube, es ist im 5. Mose, wo es heißt, wenn ihr in eurem eigenen Land seid und einen Krieg führt, dann sollt ihr in die Posaunen blasen. Es ging darum, dass das eigene Land ist und dass dann Gott erinnert wird, um für sie zu kämpfen. Also ein gerechter Krieg auf eigenem Land. Auch spannend für die jetzige Situation in Israel. Gott spricht von einem gerechten Krieg im eigenen Land und dann blast die Trompeten, ich werde an euch denken und ich werde euch zur Hilfe kommen. Das ist der Gedanke. So, jetzt sollten sie Priester sollten 7 Tage lang die Trompeten, da ist es, 4. Mose 10, 9. Wenn ihr in den Krieg zieht, in eurem Lande wohlgemerkt, gegen eure Feinde, Krieg in eurem Land gegen eure Feinde. Das heißt, Leute dringen ein in euer Land, das ich Gott euch gegeben habe. Dann sollt ihr Folgendes tun. Feinde, die euch bedrängen. So sollt ihr laut trompeten mit den Trompeten, dass euer gedacht werde vor dem Herrn, eurem Gott, und ihr errettet werdet vor euren Feinden. Wow. Gott sagt, ihr dürft euch verteidigen, ich werde euch helfen. Blast in die Trompeten, blast in die Posaunen, und dann werde ich euch helfen. Und das sollen wir tun. Ja? Wir haben die Gegenwart Gottes, wir haben das Wort Gottes, das Blut Jesu, und wir haben Gebet, das nehmen wir mit in dieses Jahr. Wir werden beten. Ja? Paulus sagt, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen, alle Zeit, immer beten, ständig beten, immer mit dem Herrn verbunden sein. Ja? Das ist eine mächtige Waffe. Und dann wird Gott uns zu Hilfe kommen. Wir blasen ständig in die Trompeten, in die Posaunen, bis die Hilfe kommt. Deswegen beten wir heute Abend. Immer wieder beten wir. Übrigens, wer Lust hat, jeden Freitag beten wir. Einige machen damit. Jeden Freitag wird hier gebetet um 20 Uhr. Jeden Freitag. Ne? Genau. Und das ist unsere Verbindung zu Gott. Das hält GN am Leben. Gebet. 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 Wir beten. Ne? Und das ist Arbeit. Wir treffen uns nicht zum Singen, nicht zum Fröhlichsein, wir treffen uns zum Beten. Wir beten dort, eine Stunde, anderthalb beten wir, weil das was freisetzt. Gott hört uns. Deswegen beten wir auch hier heute wieder. So, Gott sagt, ihr müsst 7 Tage um Jericho marschieren. Ihr müsst die Gegenwart Gottes mitbringen, ihr müsst das Wort Gottes mitbringen, ihr müsst geschützt sein durch das Blut der Vergebung. Und dann blasen die Trompeten, ja. Aber sprecht nicht, sagt kein Wort. Und dann kommt Josua 6, Vers 10. Ihr sollt kein Kriegsgeschrei heben, noch eure Stimme hören lassen, noch soll ein Wort aus eurem Munde gehen, bis auf den Tag, an dem ich zu euch sage, macht ein Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. Es gibt Zeiten, wo wir reden müssen, und es gibt Zeiten, wo wir den Mund halten müssen. Und wir brauchen Weisheit, um die beiden Dinge zu unterscheiden. Es gibt Menschen, die reden viel und tun wenig. Menschen, die beten scheinbar viel und die reden und gebieten und prophezeien, es passiert gar nichts. Amen. Das war noch nicht so weit. Das Wort, das war noch nicht die Zeit für das Wort. Ich erkläre gleich auch warum. Wenn du betest, musst du zur richtigen Zeit prophezeien. Wenn du diesen Schrei machst, diesen Glaubensschrei, dieses Glaubensbekenntnis, muss das zur richtigen Zeit geschehen. Es heißt in Josua 6, Vers 20, da hob das Volk ein Kriegsgeschrei und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Hall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei. Da fiel die Mauer um und das Volk stieg zur Stadt hinauf. So, Posaunen, Kriegsgeschrei, die Mauern fallen. Willst du mir erzählen, dass eine Mauer, die 20 Meter dick ist, umfällt, weil 7 Posaunen geblasen werden? Dass eine Mauer, die 20 Meter dick ist, umfällt, weil da ein Volk schreit? Da passiert gar nichts. Die bewegt sich nicht vom Fleck, nicht einen Millimeter. Aber Gott sagt, tut es nur dann, wenn ich es euch sage, nicht vorher, nicht an Tag 1 oder 2, Tag 3, eine gute Zahl, 3, göttliche Zahl, nein. Gott sagt, am Tag 7. Halt euren Mund am Tag 1. Aber wir wollen prophezeien, wir wollen reden. Nein, Gott sagt, Mund zu. Tag 2, Tag 3. Wir wollen jetzt schon, nein, Gott sagt, noch nicht reden, noch nicht, wartet noch. Erst am Tag 7 erlaubt Gott ihnen zu schreien und zu rufen. Warum? Warum? Wie bitte? Nee, um die Engel ging es da nicht. Warum? Die Engel sind immer bereit. Die Engel brauchen nur ein Wort. Die hören auf das Wort Gottes. Wir befehlen den Engeln nicht, aber wir sprechen Worte Gottes und die Engel erfüllen die Worte Gottes. Also bitte, wenn jemand Engeln befiehlt, bitte nicht hier, ihr könnt dann gleich gehen. Wir befehlen keinen Engeln, das macht Gott. Amen, das ist esoterisch übrigens, ein anderes Thema. Nur nebenbei gesagt, haben wir das auch schon geklärt, Halleluja. Also, hier wird kein Engel befohlen. Wir sprechen Worte Gottes, wir bitten Gott und Gott schickt Sachen und Gott schickt Engel. Und sobald das Wort Gottes gesprochen wird, werden Engel aktiv, um das Wort Gottes, das du ausgesprochen hast, zu tun. Aber nicht, dass du ihnen befiehlst. Okay, anderes Thema. Gut, warum fielen die am Tag sieben? Warum durften die am Tag sieben erscheinen? Ich will euch das ein bisschen demonstrieren. Stell dir mal vor jetzt, der Joel und ich, wir sind zwei Krieger. Und vorne gehen ein paar Krieger, dann kommt die Bundeslade, kommen die sieben Priester, die Bundeslade, dann kommen noch mehr Krieger. Okay, wir sind hinten irgendwo dran, wir gehen um die Stadtmauer. Erster Tag, ja, wir schauen uns die Stadtmauer, meine Güte, ey, Joel, hast du es gesehen? 20 Meter dick, das schaffen wir doch nie. Niemals, das können wir gar nicht. Was hat sich Joel so nur ausgedacht? Ne? So, Tag 1 vorbei. Tag 2, gehen wir wieder um die Mauer, wir berühren die Mauer. Na, wer weiß, ne? Und die Soldaten, die sehen heute gar nicht so gefährlich aus. Ne? Tag 2, was ist geschehen? Tag 3, ey Joel, ich glaube, die Mauer ist kleiner geworden, die ist gar nicht mehr so groß. Tag 4, ne? Ich glaube, wir schaffen das. Ich glaube, Josua hat doch den Herrn gehört. Das können wir tun. Ne? Tag 5, hey, die Mauer, bis hier. Tag 6, ne? Die Mauer, Tag 7, wo ist Jericho? Was ist geschehen? Ja, genau, das ist der Punkt. Der Glaube ist gewachsen. Gott sagt, halt den Mund an Tag 1, du hast noch keinen Glauben, sprich nicht. Das bringt nichts. Gott hat sie 7 Tage um Jericho herumlaufen lassen. Er hat sie das Wort Gottes bringen lassen gegen Jericho, die Gegenwart Gottes, das Blut der Vergebung. Ja, immer und immer wieder. Und sie mussten sich diesem Feind stellen. Und sie haben die Wand angefasst, die haben die Soldaten gesehen, die haben die Tore gesehen. Aber sie haben Glauben gefasst. Sie haben Glauben gefasst. Am Tag 7 war der Glauben auf der Spitze. Und dann sagt Gott, jetzt schrei. Deswegen heißt es in Hebräer 11, deswegen die Erklärung, Hebräer 11, Vers 30, wie fielen die Mauern? Nicht durch den Posaunenschall, auch nicht durch das Geschrei des Volkes. Hebräer 11, Vers 30 sagt, durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos. Die Mauern fielen durch den Glauben. Am Tag 1 wären sie nicht gefallen, am Tag 2 wären sie nicht gefallen, weil der Glaube noch nicht da war. Gott sagt, marschiert noch ein bisschen, bekennt noch ein bisschen Wort Gottes, betet noch ein bisschen mehr, ja? Ladet auf, habt Glauben. Und wenn ihr soweit seid, dann sagt ihr, jetzt könnt ihr schreien, okay, jetzt los. Und dann haben die im Glauben geschrien und es ist geschehen. Deswegen haben wir so viele Möchtegern, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Männer und Frauen Gottes, ja? die irgendwas rumprophezeien, dann passiert nichts. Hast du gehört, hast du gesehen? Hat Gott es dir gezeigt? Weißt du das aus der Bibel? Warum sagst du das? Ja? Hast du Glauben dafür? Wenn nicht, dann halt deinen Mund. Du bringst dem Reich Gottes nur Schande, weil das, was du sagst, nicht zustande kommen wird. Aber wenn du es vom Herrn gehört hast und umbetet hast und in die Gegenwart des Herrn gebracht hast und eine Bestätigung bekommen hast und es immer wieder getan hast und es sich gefestigt hat in deinem Herzen, dann kannst du es bekennen, es wird geschehen. Wir haben so viel Angriffe, ja, ihr seid doch die Leute, die glauben, dass man alles bekennen kann, dann geschieht's. Ja, geschieht ja eh nicht bei euch. Die haben recht, vieles geschieht gar nicht. Ja, wir glauben jetzt, das ist kein Glaube. Du denkst nur, du sprichst positiv. Auch in meinem Leben, man hat in mein Leben hinein prophezeit, so einiges. Das waren nur gute Wünsche, das waren keine Prophetien, gute Wünsche. Vielen Dank, danke. Hat bei mir nicht resoniert. Oder manchmal dachte ich, okay, vielleicht, es könnte sein, ja, aber da ist es gekommen. Es waren gute Wünsche. Du musst Glauben haben, dann musst du es aussprechen. Es muss auf Glauben fallen, das natürlich auch. Ne? Aber wenn Gott zu mir gesprochen hat und ich bestimmte Dinge weiß und da kommt ein Prophet und spricht in mein Leben, plötzlich passiert hier was, resoniert hier was, der Heilige Geist, wow, ja, yeah, das habe ich schon gehört, ja, das stimmt. Dann kann ich glauben, das festigt meinen Glauben. Dann kann ich mit ihm zusammen bekennen, dann wird es geschehen. Aber nicht nur gute Wünsche aussprechen in der Prophetie. Römer 10, Vers 9 und 11, da geht es 9 bis 10, da geht es darum, dass wir mit dem Mund bekennen, aber im Herzen glauben müssen. Das ist der Punkt. Nicht nur mit dem Mund bekennen, sondern wir müssen mit dem Mund bekennen, nachdem wir geglaubt haben. Und das war der Fall auch in Jericho. Die mussten zuerst im Glauben wachsen, die mussten dem Feind stellen, die mussten den Soldaten in die Augen gucken, die mussten die Tore sehen, die mussten die Mauern anfassen und trotzdem glauben, hey, das werden wir schaffen. Und dann konnten sie am Tag 7 im Glauben schreien und dann ist es geschehen. Das wollen wir tun für dieses Jahr. Wir wollen im Glauben bekennen, aber nicht nur einfach so bekennen. Wirklich basierend auf dem Wort Gottes, Verheißungen, die wir haben, aussprechen. Ja, dann wird es geschehen. Die Jerichos werden fallen. Und ich sage dir, 2024 wird ein siegreiches Jahr. Also ich habe nicht für Versagen geplant. Ist nicht, nein. Es ist eine Einbahnstraße und die führt zum Sieg. Da gibt es keine Wendemöglichkeiten, ne? Und zurückfahren ist illegal. Ne? Wir fahren vorwärts. Und es gibt am Ende nur Sieg. Wir kommen da durch. Amen. Und es wird Herausforderungen geben, es wird Schwierigkeiten geben, aber hey, die Gegenwart Gottes ist mit uns. Ja, wir werden es schaffen. Wir werden siegreich herauskommen. Nicht, weil wir ins Jahr 24 hineingekommen sind, um zu siegen, sondern weil wir ins Jahr 24 hineingekommen sind als Sieger. Das ist ein Unterschied. Wir haben den Sieg gepachtet. Überall, wo wir hinkommen, da siegen wir. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir Jesus haben. Und weil wir schon vom Sieg her kommen. Amen. So, was manchmal in den Augen der Welt wie eine Niederlage aussieht, ist ein Sieg in Gottes Augen. Als Jesus am Kreuz hing, sah es aus wie eine große Niederlage. Hey, der größte Sieg. Glaubt mir, Gott wird eines Tages unseren Dienst, unser Leben ganz anders beurteilen wie die sozialen Medien. Halleluja. Ja. Und er sieht dein Herz, deine Treue, das, was du tust, wenn keiner zuschaut. Und er wird uns belohnen nach dem, was wir tun für ihn. Halleluja. Amen. Und ich wünsche mir, dass wir umdenken und sagen, hey, ich, auch wenn ich aussehe wie ein Versager, wenn Dinge schieflaufen, mit geistlichen Augen gesehen, ich weiß, was ich tue, warum ich das tue, ich habe eine geistliche Kampfstrategie. Ja? Egal, was Menschen von mir halten oder nicht von mir halten, ich kämpfe einen geistlichen Kampf. Ich weiß, um was es geht. Ich weiß, was hier wirklich auf dem Spiel steht. Und ich werde mein Leben so leben, damit ich möglichst viele Menschen zum Glauben bringe, möglichst viele Menschen ins Reich Gottes ziehe. Und dann, wer am Ende lacht, lacht am besten. Nicht der, der 3 Häuser gebaut hat, 5 Autos in der Garage hat, sondern der Seelen gewinnt, ist weise, sagt die Bibel. Wer Seelen gewinnt, ist weise. Amen. So, geistlich denken. Wir sind im Jahr 24, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen einen geistlichen Kampf. Wir wollen Menschen aus der Finsternis herausholen und ihnen helfen, ins Licht zu kommen. Amen. Und dafür steht GN, dafür sind wir da und wir werden dieses Jahr wieder eine Ernte einfahren. Es werden sich Menschen bekehren, Halleluja. Es werden Menschen frei werden, es werden Menschen geheilt werden und Gott wird uns versorgen. Halleluja. Amen. Amen. Lasst uns beten, Kabro Kata, lasst uns beten, in die Richtung beten, gemeinsam beten, lasst uns hineingehen in diese Richtung. Danke, Jesus. Oh Jesus, ich danke dir, dass wir den Sieg gepachtet haben, weil du gesiegt hast auf Golgatha, weil du alle Sünden bezahlt hast, weil du uns erkauft hast, du hast uns erlöst, du hast den Preis bezahlt und wir gehören dir. Jesus, danke, dass ich dir gehöre. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast. Danke, Jesus, dass ich gerecht bin. Dass ich gerecht bin, Jesus, danke. Dass ich ewiges Leben habe, weil du bezahlt hast, Jesus. Und dass mir das keiner nehmen kann, Jesus, danke. Danke, dass du mich gerecht gesprochen hast. Du hast mir zugesprochen, unabhängig von meinen Werken, von meinem Versagen oder Nichtversagen. Du hast gesagt, du bist gerecht. Daniel, du bist gerecht. Danke, dass ich gerecht bin. Danke, dass ich ewiges Leben habe. Danke, Jesus. Und danke, dass wir alle gerecht sind in dir, Jesus, und dass wir alle ewiges Leben haben. Und danke, dass wir Sieger sind und mehr als Sieger, mehr als Überwinder, super Sieger, weil du in uns wohnst. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns dieses Bewusstsein schenkst. Und Herr, ich bitte dich, dass du mein Denken veränderst und dass ich als siegesbewusst ins Jahr gehe, Jesus. Danke, Kebrakata, danke, Jesus. Wirke jetzt in uns, Jesus, wirke in mir, wirke in uns, Herr. Wir wollen als Sieger hineingehen, wir wollen siegreich sein, wir wollen Menschen von dir erzählen, Menschen ins Reich Gottes holen. Vater, danke, dass du es tust, du wirst Finanzen freisetzen, du wirst Menschen schicken, Mitarbeiter schicken, die Ernte ist groß, Vater, und du bist aber der Herr der Ernte. Und wir bitten dich, dass du Mitarbeiter schickst, Vater, wir danken dir, Ressourcen schickst, wir danken dir. Und das wird geschehen, danke, Vater, dass wir unsere Jerichos überwinden werden. Und danke für alle Verheißungen, die du uns gegeben hast, persönlich. innerlich, aber auch hier für GN. Danke, Vater, dass dein Reich wachsen wird. Und ganz egal, was der Teufel sagt, was Menschen sagen, Vater, wir vertrauen deinem Wort. Und du hast gesagt, Jesus geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Und ja, das tun wir. Und danke, dass du deine Rechnung bezahlst, Jesus. Kebra katata, danke, Jesus.